Ja, für mich ist das etwas ganz Besonderes und Schönes, heute hier zu sein, euch so ein bisschen kennenzulernen. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht seid auch ihr gespannt. Ich habe gehört, ihr habt hier oft andere Prediger, vielleicht ist es für euch gar nicht so spannend. Es ist schade, dass meine Frau nicht hier sein kann. Die ist so mein größter Aktivposten, würde ich mal sagen, optisch sowieso, aber überhaupt. Aber um all das soll es heute Morgen nicht gehen. Es soll nicht um Menschen gehen, sondern um Gott. Und ich möchte euch einladen, aus der Beobachterrolle herauszugehen und gemeinsam mit mir zu fragen, was Gott uns sagen möchte, was Gott uns durch sein Wort sagen möchte. Was bisher geschah? Kennt ihr diese Formulierung? Was bisher geschah? Das gibt es in Fortsetzungsromanen oder bei Serien und dann wird zusammengefasst, was so bisher geschehen ist, damit auch neue Leser oder neue Zuschauer mitkriegen können, wo man gerade steht. Was bisher geschah, das könnten wir auch untereinander gut gebrauchen, oder? Was in unserem Leben geschehen ist, dass wir da sind, wo wir sind. Um mich zu verstehen, müsstet ihr etwas davon wissen, was bisher geschah in meinem Leben. Ich müsste von euch wissen, oder auch hier in diesem Gebäude, was bisher geschah. Und auch wenn man sich schon lange kennt, wie ihr einander vielleicht, ist das immer wieder wichtig, wahrzunehmen, was bisher geschehen ist. Jeder von uns hat seine Geschichte, seine Prägung. Wir haben Gründe, dass wir so sind, wie wir sind. Woher kommt es, dass du die Lachgrübchen hast oder die Sorgenfalten? Woher kommt es, dass du so unverschämt selbstbewusst bist oder so verschüchtert? Woher kommt es, dass du verheiratet bist oder alleine und was hat das mit dir gemacht? Was hat das Leben mit dir gemacht, dass du heute so bist, wie du bist? Was bisher geschah, das erklärt ganz, ganz viel über das, was jetzt ist. Manches davon lässt sich direkt sehen. Da gibt es äußere Faktoren wie Krankheit oder so, die erklären, warum wir sind, wie wir sind. Manches ist verborgener, das sieht uns nicht jeder an. Manches ist sogar ein gut gehütetes Geheimnis, was möglichst keiner mitkriegen sollte. Ja, und es gibt auch Dinge, von denen wir selber gar nicht wissen, dass sie uns so tief prägen, dass da Kräfte in uns wirken. Oft leider auch zum Negativen. Als Jugendlicher, da habe ich gerne Seefahrerromane gelesen, Horatio Hornblower und so. Und ich fand es immer sehr spannend zu lesen, was in einem Sturm passiert, wenn sich in einem Kriegsschiff unter Deck eine Kanone losreißt. Und dann fährt sie auf ihrer Lafette im Unterdeck hin und her, kann die Schanzwand durchschlagen oder sogar den Mastfuß und kann so ein schönes Schiff von innen her versenken. Und manchmal denke ich, ja, solche Kräfte, die sind auch in unserem Leben manchmal unterwegs. Und manchen Menschen sieht man das ganz gar nicht an. Heute wollen wir uns eine Geschichte angucken, eine Begegnung, in der alles herauskommt. Das Verborgene kommt heraus. Das Leidvolle, das Zerstörerische, das kommt heraus in dieser Geschichte. Und es geht natürlich um eine Geschichte von Jesus. Das wird hier, glaube ich, keinen überraschen. Wir gehen ja gerade mit schnellen Schritten auf Ostern zu. Und wie sollte man so eine Vorbereitungszeit nutzen? Ich denke, man sollte konzentriert auf Jesus Christus schauen. Manchmal ist das ja so, dass wir in der Passionszeit auf uns schauen. Ich faste, ich verzichte, ich versuche mich zu verbessern. Ich finde, das ist genau der falsche Fokus. Nicht auf uns wollen wir schauen, sondern auf Jesus Christus und von seinem Leben her auf sein Sterben zu schauen. Und dann wird uns Karfreitag zu einem leidvollen Drama und Ostern zu einem Auferstehungsfest. Also, in dieser Reihe, während wir auf Jesus schauen, da sehen wir uns unseren Predigttext an, Matthäus 9, die Verse 1 bis 8. Und da heißt es, und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und er stand auf und ging heim. Als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht dem Menschen gegeben hatte. Als ich jemandem gesagt habe, dass ich über diesen Text predigen würde, war seine Reaktion, ach, das ist eine Sonntagsschulgeschichte, das kennt man, da hat man auch schon öfters Predigten drüber gehört, das ist leicht. Und er hat recht, das ist eine bekannte Geschichte, in der Sonntagsschule sehr beliebt. Aber im Leben als Christen geht es nicht vor allem um das Neue, sondern es geht um die Verinnerlichung des Altbekannten. Wir wollen das, was wir kennen, das wollen wir auf uns anwenden. Das wollen wir für uns selber hören und uns darin üben. Ich denke, das verschiebt den Fokus, nicht das Neue zu suchen, sondern das vertieft zu verstehen, was wir schon kennen. Hier kommt also, und deswegen traue ich mich, diese altbekannte Geschichte euch zu predigen. Hier kommt also Jesus mit einem Boot über den See Genezareth in seine Stadt. Warum war Kapernaum seine Stadt? Man kann sich das ungefähr denken. Vermutlich hat Jesus seine Mutter und seinen Heimatort Nazareth verlassen vor seiner Taufe und ist nach Kapernaum gezogen. So kann man sich das zusammenreimen. Da hat er eine Weile gelebt und deswegen wird Kapernaum seine Stadt genannt. In Matthäus, da hören wir, dass er die Bergpredigt hält in der Nähe von Kapernaum. Das ist Matthäus 5 bis 7. Dann hören wir, dass er in Kapernaum die ersten Heilungen macht und seine Tätigkeit entfaltet und dann über den See fährt ins benachbarte Ausland. Das ist Matthäus 8. Und hier in Matthäus 9, da kommt Jesus zurück in seine Heimatstadt Kapernaum. Und als Jesus dann da ankommt, da laufen die Leute zusammen und wollen bei Jesus sein, wollen ihn hören. Und dann hören wir, dass sie einen Gelähmten bringen. Der wurde von 4 Männern auf einer Matte getragen. Rollstühle gab es natürlich noch nicht und so musste er getragen werden. Markus und Lukas, die berichten noch ein bisschen mehr zu dieser Geschichte, dass Jesus in einem Haus war und es war so voll, alle wollten bei Jesus sein, dass diese 4 Männer mit dem Kranken nicht zu Jesus kommen wollten. Davon hören wir hier bei Matthäus nichts, aber wir hören, dass Jesus auch hier den Glauben dieser 4 Männer sieht, die ihren kranken Freund bringen. Ja, eines können wir an dieser Stelle schon mal festhalten. Wo Jesus auftaucht, da laufen die Leute zusammen. Wo er predigt, da sind alle hellwach. Da ist die Ahnung der Nähe Gottes. Jesus hat ja das Reich Gottes gepredigt und wenn man bei Jesus war, war die Ahnung, ein Gefühl, als sei das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Da war die gespannte Erwartung, was passiert. Da war Offenheit für das Neue, was Jesus mitbringt. Da hat keiner gedacht, das kenne ich schon, abhaken und das Nächste, sondern da waren alle gespannt, wenn Jesus da ist, dann können wir mit allem Möglichen rechnen, mit viel Guten. Wie ist das eigentlich hier bei uns oder bei euch? Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, aber bedeutet das auch, dass wir die Erwartung haben, dass er selber hier ist? Oder ist das so eine Formel, die wir sagen, die uns wichtig ist, aber ohne Erwartung, ohne das Bewusstsein, dass wenn Jesus da ist, wir Gutes erwarten können? Ich fürchte, das geht uns schnell verloren. Wir sind mit Menschen zusammen und wirklich das Bewusstsein, dass Jesus, der Auferstandene, bei uns ist, das tritt manchmal in den Hintergrund. Und wir sollten uns mit jedem Sonntag daran erinnern, dass wir, wenn Jesus da ist, Großes erwarten können. Und ihr könnt mir glauben, das sage ich nicht nur euch, das sage ich vor allem mir selber. Da sind also viele zusammengekommen und sie hängen an den Lippen von Jesus. Und dann kommen 4 Männer und tragen ihren Freund auf einer Matte herein. Dieser Mann war gelähmt. Vielleicht war das eine Querschnittslähmung durch einen Unfall, vielleicht ein Nervenleiden, das wissen wir nicht. Aber er kann sich jedenfalls nicht selber bewegen. Und die Art dieser Krankheit ist wichtig in dieser Geschichte. Der Mann ist nicht blind, er ist nicht taub, er ist nicht aussätzig, sondern er ist gelähmt. Er ist bewegungsunfähig, er ist passiv, ohnmächtig, er ist abhängig. Und in gewisser Weise ist dieser Mann von seinem Menschsein ein Stück entstellt. Das ist ja das, was Krankheit macht. Sie entfremdet uns davon, wie wir eigentlich sein sollten oder könnten. Krankheit belastet uns, deformiert uns, entfremdet uns von uns selber. In der Evolutionstheorie ist ja einer der angeblichen Vorfahren des Menschen, der heißt Homo erectus, der Aufrechte, der Gerade, der zweibeinig Laufende. Das ist ein Kennzeichen des Menschseins. Und dieser kranke Mensch hatte das verloren. Es geht hier also nicht nur um irgendeine Heilung, die austauschbar wäre, sondern es geht um die Wiederherstellung des ganzen Menschseins. Und das ist in dieser Geschichte eine Anknüpfung für uns selber. Denn wenn ich mich so umschaue, glaube ich, auch wenn ich ein paar Krücken sehe, das ist nicht unser Problem, dass wir gelähmt wären. So sieht das mit uns nicht aus, wie mit diesem Mann. Aber wenn wir sagen, es geht um mehr als nur die äußerliche Krankheit, sondern um eine Entfremdung, Entstellung, ein Defizit, dann finden wir uns da drin auch ein Stück drin wieder. Vielleicht kennt ihr das auch, dieses Gefühl der Ohnmacht. Was bisher geschehen ist, hat mein Leben entfremdet, entwertet. Und dann kann mit einem Mal diese Geschichte uns ganz sehr viel näher kommen. Darf man an so einer Stelle diese Heilung im übertragenen Sinne verstehen, sie auch auf sich beziehen? Ich denke, man muss. Und Jesus tut das an anderer Stelle auch. In Johannes 9 sagt er nach einer Blindenheilung: Ich bin gekommen, damit die Blinden sehend werden und die Sehenden blind. Wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde, aber ihr sagt, wir sehen, deswegen seid ihr blind und eure Sünde bleibt. Also schon Jesus überträgt die äußerliche Blindheit auf eine innere, geistliche Blindheit. Und genauso können wir hier mit gewisser Behutsamkeit davon sprechen, dass es hier auch um eine innere Haltung und Lähmung dieses Mannes geht, in der wir uns auch drin wiederfinden können. Das Spannende ist jetzt, wie Jesus damit umgeht. Jeder erwartet, Jesus kriegt einen Kranken vor die Füße gelegt und jetzt wird er ihn heilen. Alles andere wäre doch eine Enttäuschung. Aber Jesus tut, wie er das immer tut, das Unerwartete. Er sieht ihn an, er sieht ihn liegen, leiden und hoffen und dann sagt er zu ihm: Sei getrost, mein Sohn, dir sind seine Sünden vergeben. Autsch, das tut weh, oder? Also statt dass er ihn entlastet und heilt, spricht er von Sünde im Leben dieses Mannes. Das klingt nicht sehr seelsorgerlich. Ich glaube, heute würde man sich über sowas eher empören. Was hat denn das mit dieser Not des Mannes zu tun? Wir sehen hier, dass Jesus tiefer in diesen Mann hineinschaut. Er sieht, was geschehen ist, was bisher geschah in seinem Leben. Und das war es, was das Leben in diese Lähmung hineingeführt hat. Und Jesus sieht, dass hinter dieser Krankheit, vor dieser Krankheit eine Sünde lag. Da muss ich eine Fußnote einstreuen, denn mir fallen nur zwei Heilungsgeschichten ein, wo Jesus Sünde und Krankheit verknüpft hat. Zuallermeist kommentiert Jesus das nicht und spekuliert nicht über Hintergründe. Und das dürfen wir auch nicht tun, als sei Krankheit eine Folge der Sünde. Zumeist ist der Mensch einfach Opfer von Krankheit. Aber in diesem Fall geht es eben um Sünde als Hintergrund. Aber wir sollten ganz, ganz vorsichtig sein, so etwas zu behaupten. Hier hatte dieser Mensch offensichtlich etwas zwischen sich und Gott gestellt, was dann eine leidvolle Geschichte entfaltet hat und in diese Lähmung geführt hat. Sünde ist ja ein schwieriges Thema, oder? Manch einer fühlt sich da gleich angesprochen und möchte sich für alles entschuldigen. Andere, die lehnen das ganz emotional ab, als dürfte man über so etwas gar nicht reden. Und viele wissen gar nicht, was damit gemeint sein soll, mit diesem Fremdwort Sünde. aber sie wissen ganz genau, was die Kirche damit meint. Kommt ein Mann nach dem Gottesdienst nach Hause, seine Frau fragt ihn, und worüber hat der Pastor gepredigt? Und er ganz männlich, einsilbig sagt, über die Sünde. Und sagt seine Frau, ja, erzähl, was hat er gesagt? Antwortet der Mann, er war dagegen. So denken viele Leute, Gott ist gegen die Sünde und das ist der Punkt. Aber so ist das gar nicht. Sünde steht für mehr als was Moralisches. Gott ist nicht einfach dagegen, sondern es geht darum, dass die Sünde unsere Gottesbeziehung beschädigt und wir selber, also wir entfremden uns von Gott und wir schaden damit uns selber. Das ist die Hauptwirkung der Sünde, dass sie die heile, gute Gottesbeziehung zerstört und uns von uns selber entfremdet. Und dafür ist diese Lähmung ein gutes Beispiel. Der Mensch in Sünde kann sich nicht selber helfen, er kann sich nicht heilen, er kann nicht mal zu Gott kommen von alleine. Nein, dieser Gelähmte muss zu Gott getragen werden. Er ist ohnmächtig. Die Sünde hat den aufrechten, geraden, gesunden, gottgewollten Menschen zerstört, deformiert. Und so ist das bei diesem Mann. Er ist von Gott entfremdet und das hat sein Leben dann in Besitz genommen. Er ist krank geworden, gelähmt. Und jetzt ruft euch nochmal in Erinnerung, wie Jesus diesem Mann begegnet. Wie freundlich er mit ihm spricht. Sei getrost, mein Sohn, dir ist deine Sünde vergeben. Fasse Mut. Jesus hält keine Standpauke. Er zieht nichts an die Öffentlichkeit. Er demütigt diesen Mann nicht. Er redet sowohl freundlich als auch klar mit ihm. Wahrhaftig und doch empathisch. Er spricht den schmerzhaften Punkt an, aber er räumt ihn gleich auch aus. Und dabei wird klar, nicht die Krankheit hat das Leben dieses Mannes zerstört, sondern die zerstörte Beziehung zu Gott, die hat ihn krank gemacht. In diesem Fall war das so. Und ich denke, genau so sieht Jesus auch uns an, voll Empathie. Er sieht, was in unserem Leben passiert ist, was bisher geschah, wo unser Leben von dem guten Kurs vielleicht abgewichen ist, wo auch die Blockaden oder Lähmungen herkommen. Jesus spricht das offen an, weil er nicht will, dass wir damit länger rummachen. Aber er räumt es auch aus, er schenkt Befreiung und einen Neuanfang. Und die Frage ist für uns natürlich, darf Jesus das bei uns ansprechen? Wehren wir das ab, weil wir gar nicht darüber nachdenken wollen, weil wir meinen, Sünde, das ist ein überholtes Konzept? Oder lassen wir es zu, dass Jesus dieses Thema anspricht? Ja, das mit der Frage möchte ich euch alleine lassen. Jesus vergibt diesem Mann also seine Sünde. Und jetzt ist die Frage, darf Jesus das überhaupt? Kann er das? Und wir hören, dass die Pharisäer dachten, das ist Gotteslästerung. Und sie haben recht. Wer darf Sünden vergeben außer Gott? Wir sind, glaube ich, alle so ein bisschen geprägt durch die katholische Beichte oder Filme über die katholische Beichte. Ego te absolvo, ich vergebe dir. Das sieht dann immer so aus, als würde ein Mensch vergeben. Aber das kann nicht sein. Ein Mensch kann keine Sünden vergeben. Im jüdischen Denken ist das ein Unding. Und die Pharisäer haben recht, das ist Gotteslästerung, wenn ein Mensch Sünde vergibt. Und Jesus, der die Gedanken dieser Menschen kennt, der antwortet darauf, was ist schwerer, Sünde zu vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh. Schwierige Frage, ist auch in den Kommentaren ganz interessant, wie die beantwortet wird. Was ist schwerer, jemandem die Sünden zu vergeben oder eine Heilung zu bewirken? Für die Pharisäer war die Frage klar. Schwerer oder unmöglich ist es, dass ein Mensch Sünden vergibt. Aber heilen, geistgeleitete Menschen können heilen. So hätten sie das beantwortet. Kein Mensch kann Sünde vergeben, denn Sünde ist vor allem gegen Gott gerichtet. Und ja, so denken sie. Ich glaube, heute sehen wir das anders. Wir denken manchmal, ach so, dieser Spruch, dir ist deine Sünde vergeben, der kommt uns locker flockig über die Lippen. Aber Jesus teilt die Einschätzung der Pharisäer, dass es schwerer ist, Sünden zu vergeben. Und dann tritt er den Beweis an, dass er das Recht dazu hat. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, steh auf, nimm deine Matte und geh heim. Und der Mann war von seiner Krankheit geheilt. Was hier passiert, ist ganz offensichtlich. Die nachfolgende Heilung belegt, dass das, was Jesus vorher gesagt hat, dass das wirksam ist, dass es gilt, dass die Sünde tatsächlich vergeben ist. Gott bestätigt Jesus Christus. Der Mann erhält sein gottgegebenes Menschsein zurück. Das, was bisher passiert ist, das ist überwunden und er kann wieder neu anfangen. Das ist so hier die Mechanik, die Wirkung dieser Geschichte. Wir haben heute, glaube ich, verschiedene Probleme mit diesen Wundergeschichten. Manche haben kein Problem damit, dass Jesus sagt, deine Sünde ist dir vergeben. Das wirkt wie ein schöner Spruch. Was die Menschen heute nicht glauben können, ist, dass Jesus einem Menschen sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Das fällt uns, glaube ich, fast schwerer, als zu sagen, dass Jesus heilt. Und sie sagen, das kann nicht sein. Und wenn wir hinschauen, wie Jesus sie heilt, ist das spektakulär. Er betet nicht, er spricht es einfach aus, es geschieht sofort, es ist nicht prozesshaft, sondern es ist das Wirksame, ja, wie das Reden Gottes. Ich vermute, viele verstehen diese Geschichte gar nicht so richtig, weil sie mit der Macht der Sünde nicht so rechnen, was Sünde in unserem Leben bewirkt. Und diese Geschichte spricht mit uns darüber, was im geheimen, verborgenen Inneren abgeht und dann auch dazu führt, dass das Leben dann schrittweise in eine Lähmung oder Blockade führt. Das eigentliche Wunder in dieser Geschichte ist nicht die Heilung, von denen hat Jesus viele getan. Das eigentliche Wunder ist hier die Sündenvergebung, die dann gleich bewiesen wird in der Heilung. Jesus erneuert die Gottesbeziehung. Er überwindet das, was biografisch in dem Leben dieses Mannes los war. Er heilt das, was tief in dem Menschen drin deformiert ist und ihn unglücklich macht. Und das tut er nicht nur einmalig bei diesem Mann, sondern das tut er auch in unserem Leben. Er möchte mit uns reden über diese Dinge, das, was bisher geschehen ist, was unser Leben unglücklich gemacht hat. Nicht die Beseitigung unserer äußeren Probleme sollte unser Hauptaugenmerk sein, sondern die Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Und dann kann auch die Wiederherstellung unseres äußerlichen Lebens folgen. Eine Freundin von mir, eine tiefgläubige Frau, mit der ich jahrelang im Hauskreis war, die ist von MS gelähmt. Ich kenne sie nur im Bett liegend. Ehe sie Jesus kannte, da war sie voller Ängste und Selbstzweifel. Sie war äußerlich und innerlich gelähmt. Aber als Jesus in ihr Leben getreten ist, da ist sie frei geworden, eine fröhliche Person. Sie hat das Entscheidende gefunden, dass sie von Gott geliebt ist, dass sie Frieden mit Gott hat, Hoffnung hat für dieses Leben und das zukünftige Leben. Sie ist immer noch gelähmt, aber eine Frau, die mir so gut getan hat in dieser Situation. Und immer wenn ich aus ihrem Zimmer rausgehe, dann bin ich beglückt und beschämt. Beglückt bin ich, weil ich an ihr sehen kann, wie gut ihr der Glaube an Jesus tut, dass sie glücklich ist und getragen in ihrer schwierigen Situation. Und beschämt bin ich, wenn ich dann auf mich selber gucke, der ich einigermaßen gesund bin und dieses Krankenzimmer hinter mir lassen kann. Aber ich stelle dann fest, dass mir diese Freude und Zuversicht, die sie so ausstrahlt, so oft fehlt. Das ist, glaube ich, das größere Wunder, was Gott in unserem Leben tun will, diese innere Wiederherstellung. Ich will mit dieser Geschichte nicht ins Argumentieren kommen über Sünde oder über Wunder. Ich will keinem einreden, dass er eine Sünde hat oder sowas Biografisches, was bisher geschehen ist. Diese Geschichte ist eine Erzählung, ein Narrativtext und die funktionieren anders. Narrativtexte, die argumentieren uns nicht, sondern sie stellen uns etwas vor Augen. Wir sehen hier Jesus in Konfrontation mit einem blockierten, gelähmten Menschen, einem gebundenen Menschen, unfrei und krank. Und Jesus spricht die inneren Gründe an und dann redet er so behutsam und freundlich mit diesem Menschen und er vergibt ihm und er fordert ihn auf, in sein Leben zurückzugehen und in neuer Freiheit zu leben. Das ist die Geschichte, die uns hier vor Augen geführt wird. Und dann ist es an jedem Einzelnen von uns zu sagen, ja, Jesus, so glaube ich dich, so kenne ich dich, das tust du damals und heute. Ich bin auch einer, der das nötig hat, so angesprochen zu werden. Ich kann diese Geschichte auf mich selber beziehen. Sie hat auch mit mir zu tun. Vielleicht sagt ihr aber auch, naja, ich bin gesund, ich bin nicht gelähmt. Diese Geschichte, die betrifft mich nicht. Das geht mich nichts weiter an. Das ist dein gutes Recht. Das darfst du sagen. Es ist eine Erzählung, die uns dieses Geschehen vor Augen führt. Ich glaube auch Jesus würde das akzeptieren, wenn jemand sagt, ist nicht meine Geschichte. Ich glaube aber, Jesus hätte dann gesagt, ich bin ja auch nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Ich bin gekommen, um die zu retten, zu suchen und zu retten, die verloren sind. Also ich glaube, Jesus freut sich, wenn wir uns mit den Kranken oder diesem Kranken identifizieren, wenn wir merken, oh, das ist in meinem Leben auch so. Hier hören wir, dass Jesus Sünden vergibt. Wie geht das eigentlich, dass Jesus Sünden vergibt? Ist das einfach eine großzügige Geste, dass Jesus so gönnerhaft sagt, ja, doch, du hast genug gelitten, jetzt wird dir vergeben. Aber Jesus kommt nicht als Gönner, der großzügig Gottes Segen verteilt. Er kommt auch nicht als Psychotherapeut, der das Leben wieder zusammenflickt. Er kommt als das Lamm Gottes, als das Opfer für unsere Sünden. Er hat am Kreuz die Sünde getragen und die Strafe übernommen, die uns hätte treffen müssen. Und wenn Jesus hier also sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann spricht er dem Mann das zu, was erst später noch am Kreuz geschieht. Diese Geschichte möchte ich euch einfach darstellen als eine Einladung, uns darin wiederzufinden, dass in uns zu suchen, ob es solche Punkte gibt, solche Blockaden und Lähmungen. Und ich würde sagen, es ist ein Sieg des Heiligen Geistes, wenn wir das uns darin wiederfinden können und das nicht abwehren müssen. Und wer sich darin vielleicht wiederfindet, den möchte ich ermutigen, geh nicht nach Hause und sag dir, ich denke nochmal drüber nach, nochmal drüber schlafen, sondern pack den Punkt, wo du diese Unfreiheit erkennst oder auch Schuld, pack das und geh damit ins Gespräch mit einem Mitarbeiter hier. Wenn wir das erst hinten parken und es wohlwollend betrachten, dann ist es schon bald wieder weg. Aber heute ist der Zeitpunkt, wo Gott uns durch diese Geschichte ansprechen will. Und mit der Sünde ist das wie mit einer großen Kartoffelkiste. Da ist vieles drin, was man nicht kennt, aber vorne an der Kartoffelkiste, ihr kennt das, oder? Kartoffelkisten. Kannte man, ja, heute kauft man immer im Netz. Also da rutscht das dann nach und man kann immer nur das vorne greifen. Und wenn ich etwas greifen kann, was da an faulem Obst, Kartoffeln rauskommt, dann ist es das dran, das zu greifen, es rauszunehmen und es Jesus zu bringen. Also ich möchte euch ermutigen, dass wir nicht nur über diese Geschichte uns irgendwie anrühren lassen, sondern dann auch ins Gespräch gehen und das Gott hinhalten. Jesus hat seinen Nachfolgern Vollmacht gegeben, in seinem Namen Sünden zu vergeben. Das, was kein Mensch kann, darf, das hat er uns erlaubt. Und es gibt Punkte in meinem Leben, wo ich das getan habe. Es fühlt sich an wie die Hölle, Dinge anzusprechen, die in meinem Leben schuld sind, schamhaft, Versagen. Das ist schrecklich, es auszusprechen. Und man baut alles Mögliche auf, um das zu vermeiden. Aber wenn man das tut, in der Gegenwart Gottes und eines Zeugen, dann ist es wie der Himmel. Und ich glaube, manche einer kennt das, dass man dann wirklich wieder gerade steht. Mit diesem einfachen Spruch im Namen von Jesus ist dir deine Sünde vergeben. Das ist wirksam. Ja. Ich habe zu Anfang gesagt, bei Jesus, da kommt alles raus in dieser Begegnung, die hier geschildert ist. Das, was gewesen ist, das kommt ans Tageslicht und es kommt raus. Das kann man ja unterschiedlich hören. Es ist alles rausgekommen. Das kann man als Drohung hören oder als Befreiung. Und ich denke, diese Geschichte, die zeigt uns, dass in der Gegenwart von Jesus er so freundlich mit diesem Mann umgeht. Sei getrost, schöpfe Mut, bleib nicht stehen, mein Sohn, meine Tochter. In der Gegenwart von Jesus, da können wir das eigentlich kaum als Bedrohung hören, sondern wir verstehen, dass es eine große Befreiung ist. Ihr habt diesen wunderbaren Visionssatz: Von Jesus begeistert geben wir Gottes Liebe weiter und wir leben mit und füreinander. Diese Geschichte, die sollte unsere Begeisterung von Jesus wieder neu wecken. Das können unterschiedliche Aspekte sein, entweder die Hoheit, wie Jesus heilt, oder den Tiefblick, wie er in den Menschen hineinguckt, der Umgang, wie er mit diesem Mann umgeht. Lassen wir unsere Begeisterung von Jesus anstecken durch das, was wir gehört haben. Und dass dieser Satz, den ihr da formuliert habt, der fängt ganz persönlich bei jedem Einzelnen an, von Jesus begeistert. Das ist nichts, was andere, wo andere verantwortlich sind, die Gemeinde oder was auch immer, sondern ich lasse mich anrühren von dem, was ich an Jesus sehe. Ich sorge dafür, dass die Freude und Begeisterung an Jesus wächst. Ich sehe auf Jesus. Ich staune über seine Person, über seine Lehre, über seinen Weg ans Kreuz. Und dann wächst nach und nach diese Begeisterung. Und dann wird das Ausstrahlung haben auf die Gemeinde, auf die Gesellschaft. Und diese Begeisterung lässt sich gar nicht verbergen. Ich möchte euch zum Abschluss noch ein schönes Beispiel geben, wie das aussieht. Begeisterung, wenn man ganz von einer Person absorbiert ist, die ganze Aufmerksamkeit auf diese Person gerichtet ist. Das ist eine Geschichte aus Kanada. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber sie ist so schön, dass sie eigentlich stimmen müsste. Eine Frau in Kanada geht zur Eisdiele, heißer Tag, sie will sich ein Eis kaufen, sie stellt sich an einer Schlange an, um ein Eis zu kaufen. Und dann stellt sie mit einem Mal fest, dass sie direkt hinter dem Schauspieler Robert Redford steht. Die Älteren von uns werden ihn noch kennen, ein Bo, ein schöner, maskuliner Mann. Und die Frau steht mit einem Mal neben so einem Superstar hinter ihm. Und sie ist völlig davon gefangen und kann das kaum fassen. Die Schlange rückt vor, irgendwann steht sie auf vorne, sie ist ja ganz abgelenkt. Sie nimmt ihr Eis, sie zahlt, dann tritt sie aus der Eisdiele heraus und guckt in ihre Hände sind leer. Und dann draußen steht Robert Redford und sagt, wenn Sie Ihr Eis suchen, das haben Sie gerade in Ihre Handtasche gesteckt. Ich glaube, wenn wir von Jesus absorbiert sind, begeistert sind, dann kann das genauso eine Kraft sein, dass es alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass es uns verändert, dass es relativiert, was wichtig und was unwichtig ist. Und das wünsche ich mir für mich und euch in dieser Passionszeit, dass diese Begeisterung von Jesus wächst. Vielleicht durch eine altbekannte Geschichte. Ich finde übrigens, eigentlich sollten diejenigen, die schon lange im Glauben stehen, die sollten mehr darüber staunen als die Kinder im Kindergottesdienst, weil wir da unseren Jesus beobachten, dem unsere Liebe gilt, von dem wir begeistert sind. Amen.